Ich lese aus Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: Du bist wirklich Gottes Sohn.
So, hallo nochmal. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt Zeit haben, auf dein Wort zu hören. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst, dass die Worte, die ich spreche, dass sie zum Leben führen und dass du durch mich sprichst. Amen. Ja, ihr Lieben, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Darf ich mal fragen, wer ist so in Weihnachtsstimmung? Mal so ein Handzeichen. Oh, ja, hier schon. Okay, das ist doch gar nicht so viele. Gibt es Leute, die schon Weihnachtsstress haben? So? Ja? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Am Donnerstag auf dem Flugfeld wurde der Baum gestellt. Ja, jetzt steht der Baum, jetzt kann es losgehen. Weihnachten, yes! Weihnachten ist ja das Fest der Familie und nicht bei jedem von uns löst es Freude auf. Oft mit Stress verbunden, nicht nur, weil man klären muss, was essen wir, bei wem essen wir, wie essen wir, mit wie vielen. Auch die ganzen Geschenkeerwartungen, das löst schon Stress aus. Manchmal gibt es auch in den Beziehungen Probleme und das ist dann auch nicht so entspannt und so. Und wenn man jetzt in den Tagen in den Merkaden unterwegs ist, dann habe ich so das Gefühl, die Leute, die sind alle einen Tacken schneller unterwegs. Ja? Ich weiß nicht, ob das diese Kugeln sind, dass die das so ausstrahlen, dass man irgendwie schneller unterwegs sein muss. Aber schon ganz schön, wo ich dachte, ey, was ist denn das für ein Stress? Und natürlich gibt es viel zu organisieren und wir kennen das. Aber spätestens im Januar, wenn wir vielleicht Skifahren sind, ist es auch wieder vergessen. Ne? Aber wie ist es mit Stress an anderen Orten? Vielleicht auf der Arbeit hast du gerade so einen Druck, dass du Angst hast, deinen Job zu verlieren. Auch dort begegnet uns Stress. Oder du merkst, hey, in meiner Beziehung, mein Partner, irgendwas ist da los, er distanziert sich von mir und da kommt so ein komisches Gefühl hoch. Oder du bist in der Uni durch die zweite Prüfung gerasselt, die dritte ist deine letzte Chance, sonst kannst du dein Studium am Nagel hängen. Stress. Wie gehst du oder wie reagieren wir, wenn Stürme und Herausforderungen kommen? Nicht nur an Weihnachten, wenn es mal ein bisschen stressig wird, sondern generell. Was ist unsere Reaktion? Wir haben ja in dem Text gelesen, auch dort sind die Jünger ja in einem Sturm. Und da gucken wir uns gleich mal ein paar Aspekte von an. Ich habe mir sagen lassen, dass wir Menschen, also durch unser Nervensystem, ständig so einen Scannerblick haben. Unser Nervensystem guckt immer im Umfeld, ob wir uns sicher fühlen. Und wenn dann Stress, irgendwas aufkommt, dann reagiert unser Körper in drei Reaktionsformen, ob wir das wollen oder nicht. Die erste Reaktion ist Flucht. Ich hau ab, ich muss hier raus aus der Situation, den Konflikt gehe ich nicht an, ich ziehe mich zurück. Eine andere Reaktion ist Kampf, Attacke. Mein Stress, also mein Chef will mir Stress machen, ich zeige dem, was Stress ist. Zack, zack. Eine dritte Reaktion, die unser Körper zeigen kann, und das ist allerdings dann nur, wenn der Stresslevel dauerhaft ist, ist Lähmung. Puff, ich gebe auf. Das sind drei Reaktionen, die zeigen, wie wir reagieren können. Aber es gibt sicherlich noch andere. Wie reagieren wir, wenn es herausfordernd wird und wenn der Plan und unser Alltag nicht so läuft, wie wir das denken? Wenn auf einmal in uns so Ängste vielleicht hochkommen. Mein Vater ist vor einigen Monaten schwer erkrankt. Er musste dann operiert werden und er kämpft noch mit dieser Krankheit. Und ich habe ihn gefragt, hey Papa, wie geht's dir jetzt? Und er hat mir was gesagt, was ich nicht so schnell vergessen werde. Er hat gesagt, ich lerne Jesus neu kennen. Und dazu muss man sagen, ich glaube, mein Vater ist Zeit seines Lebens, folgt er Jesus nach. Der liebt das Reich Gottes, der ist Missionar, Pastor. Und es hat mich so geflasht. Wow, ich lerne Jesus neu kennen. Wir können die Stürme und Herausforderungen, die in unserem Leben kommen, nicht immer abwenden. Aber wir können uns entscheiden, wie wir uns darin verhalten. Was ist unsere Reaktion? Und wir schauen uns das heute in dem Text an und ich habe euch ein Thema mitgebracht. Ich bin's, furchtlos durch die Stürme des Lebens. Und wir schauen uns zwei Punkte an, die uns helfen, wie wir furchtloser werden. Der erste Punkt ist, erkenne deinen Jesus und folge seinem Ruf. Erkenne deinen Jesus und folge seinem Ruf. Schauen wir uns nochmal kurz ein bisschen den Text an. Zugegeben, der Text, den kennen wir wahrscheinlich in- und auswendig. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sogar einer der bekanntesten Texte, den dein Nachbar auch kennen würde. Ja? Die Stelle, wo Jesus auf dem Wasser läuft, ist bei Menschen, die nicht mit Kirche und Glauben so viel am Hut haben, auch bekannt. Aber schauen wir uns nochmal die Situation an. Wie kam es dazu? Also wir müssen uns das vorstellen, Jesus und die Jünger, die hatten einen ziemlich langen Tag hinter sich. Ziemlich intensiver Tag, sie haben ein ziemlich krasses Wunder erlebt. 5000 Menschen wurde durch ein Wunder, das Jesus tat, Essen gegeben. Eine wundersame Brotvermehrung. Und das Volk und die Menschen, die hingen an Jesus, an den Jüngern und wollten nicht loslassen. Aber der Tag ging zu Ende, er war vorbei. Und Jesus drängt seine Jünger, so, okay Leute, lasst uns, wir müssen uns jetzt hier verabschieden, wir ziehen weiter. Und er schickt seine Jünger, sagt, hey, nimmt das Boot, fahrt schon mal los, ich komme nach. Und die Jünger steigen ins Boot, kennen sie ja den See Genezareth, waren sie schon oft unterwegs, sind weg vom Ufer und dann kommt ein Wetterwechsel. Ein Sturm dreht auf. Nicht untypisch für den See Genezareth, aufgrund seiner Lage in dem Tal und aufgrund der Größe des Sees gibt es das, dass dort das Wetter schnell wechselt und dass solche Stürme passieren. Und es war Abend, es war dunkel und wir lesen, sie kämpfen gegen die Wellen. Und dann passiert Folgendes. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern und ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Was ist die Reaktion? Zum einen kämpfen sie gegen die Wellen und jetzt Furcht vor einem Gespenst. Kein, ha, Jesus, du bist alles klar. Nee, da war ein, was ist das? Wer will uns jetzt hier noch Stress machen? Also zu aller Müdigkeit, ja, langer Tag, Dunkelheit, Ankämpfen gegen die Wellen, kommt jetzt noch Angst dazu von diesem Gespenst. Wir müssen wissen, für uns ist ein See und Meer ja eher ein Ort, wo wir Urlaub machen, entspannt. Für die Juden der damaligen Zeit, auch für die erfahrenen Fischer, war das Meer und der See generell ein Ort, den sie mit höchstem Respekt begegneten. Im Psalm 77 wird von den Gewalten und Mächten des Meeres und des Wassers gesprochen. Ja? Und es gibt Autoren, die sagen, dass in der damaligen Antike unter anderem das Sagen war, hey, in so Stürmen gibt es Menschen oder Geister oder eben Gespenster, die die Seefahrer jagen. Verständlich, wenn da jetzt jemand auf die Schuhe kommt, das ist ein Gespenst, der will uns jagen. Aber wie reagiert Jesus? Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und das ist unser erster Punkt, wie wir eine Reaktion zeigen, um furchtlos durch den Sturm zu gehen. Matthäus, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, es war natürlich ein sehr cleverer Autor, wie alle Evangelien, der hatte sich zum Ziel gesetzt, uns Jesus so in der Breite und den Facetten vorzustellen. Ja, wer ist dieser Jesus? Das ist, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, ist sehr interessant. Und in den Kapiteln davor, 5 bis 7, wird in der Bergpredigt Jesus uns als wer vorgestellt? Als ein Rabbi, als ein Lehrer, der vollmächtig lehrte. Dann die folgenden Kapitel gibt es Szenen, wo Jesus heilt und Wunder tut und die Denkweisen der Menschen überführt und dort als Prophet bezeichnet wird. Aber hier, ich bin's. Ich bin's. Erschreckt euch nicht. Diese 2 Worte bilden den Wendepunkt für dich, wenn du durch eine herausfordernde Situation gehst. Interessanterweise ist das genau die Mitte auch unseres Textes. Wenn man im griechischen Text guckt, sind genau davor 90 Worte und genau 90 Worte danach. Matthäus, wie gesagt, war clever. Der wollte uns das damit sagen. Ich bin's entscheidet, wie du dich verhältst. Denn was hier steht im Griechischen, ist die Übersetzung für die hebräische Bezeichnung von Gott selbst. Es ist die Gottesbezeichnung. Und das geht zurück auf die Szene, wo Mose am brennenden Dornbusch, in 2. Mose 3 lesen wir das, eine Begegnung hat mit dem allmächtigen Gott. Und da kommt es zum Dialog und Mose sagt, ja, er kriegt den Auftrag, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen und sagt, ja, alles schön und gut, aber in welchem Namen, in welcher Autorität soll ich denen das sagen? Wer schickt mich denn? Und daraufhin sagt Gott, ich bin, der ich bin. Das heißt, für die Juden damals war klar, wenn sich jemand mit Ich Bin's vorstellt und diese Bezeichnung zieht sich durchs Alte Testament, dann stellt sich Gott selbst vor. Ich Bin's. Im Griechischen Ego Emi. Sag das mal deinen Nachbarn. Ego Emi. Sag's mal so, das, genau. Ja? Ich Bin's. Ja? Also die wussten, die Jünger, hey, es ist Gott selbst, der hier kommt. Interessanterweise ist es die erste Stelle im Matthäus-Evangelium, wo die Jünger Jesus als Gottes Sohn nennen und ihn bezeichnen. Warum? Weil sie ihn als diesen erkennen. Er ist der Gottes Sohn. Davor nennt ihn nur der Vater selbst den Sohn Gottes. Selbst der Teufel und die Dämonen nennen ihn den Sohn Gottes. Und seine Art, das ist ganz klar, zu sprechen, war einzigartig. Er lehrte in Autorität. Seine Art zu beten war einzigartig. Er betete so, als wäre der Vater mit ihm, neben ihm. Seine Art im Umgang mit Menschen war einzigartig. Er ließ sich nicht von ihrem sozialen Status oder von ihrer Sünde beeindrucken. Und seine Art und sein Umgang mit Herausforderungen war einzigartig. Er hatte eine göttliche Autorität. Stürme und Meere mussten ihm gehorchen und er konnte durch sie laufen. Und das checken die Jünger hier in dieser Situation. Zugegeben eine ziemlich krasse und mystische Szene, aber es war klar den Juden und den Jüngern damals, das, was hier passiert, das kann einzig und allein nur Gott, der Sohn Gottes, der uns hier entgegenkommt. Und das führt letztendlich auch im Vers 33 dazu, dass die Jünger ihn auch anbeten. Für einige Kommentatoren und Autoren ist diese Stelle so außergewöhnlich, dass sie sagen, es ist so ein wichtiger Wahrheitsgehalt über Jesus selbst, der hier drin steckt. Der Sohn Gottes, der sagt, ich bin's, fürchte dich nicht. Und das ist ein entscheidender Punkt, wie wir uns verhalten oder wie wir reagieren können, wenn du in Angst und in Sorgen oder vielleicht in der Krise steckst. Weil er Gottes Sohn ist, müssen wir uns nicht fürchten. Er sagt dir das, fürchte dich nicht. Und klar, wir haben Gemeinschaft hier, wir haben tolle Leute, du hast vielleicht Freunde und wenn du in der Krise bist, ist es gut, Freunde und Wegbegleiter zu haben. Und der eine oder andere wird dir sagen, hey, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Aber dieser Freund, selbst wenn es dein Pastor ist oder dein Jugendreferent, wie auch immer, der hat keine Autorität über deine Situation, in der du steckst. Aber wenn Gott selbst, der Sohn, es dir sagt, ich bin's, fürchte dich nicht, öffnet es einen ganz anderen Horizont. Das gibt uns eine himmlische Hoffnung, weil wir die Perspektiven Gottes auf einmal in unserer Situation annehmen können und wahrnehmen können. Ich bin's, sagt dir Jesus heute. Unsere Situationen im Alltag sind unterschiedlich, auch wie wir Krisen und Herausforderungen wahrnehmen. Ich fand es ein bisschen mies, dass ja die Jünger gerade vorher so ein krasses Wunder erlebt haben. 5000 Leute, cool. Und jetzt das, dieser Sturm, come on. Was soll denn das? Ja. Und so erleben wir das ja auch manchmal in unserem Alltag. Mal sind Zeiten voll super, gefühlt alles läuft glatt. Und mal gibt es Erdbeben und Erschütterungen auf verschiedenen Ebenen. Auf einmal macht dein Körper irgendwelche Anzeichen. Deine Gemeinde verändert sich so und du fühlst dich auf einmal so einsam. Oder du merkst, ja, Krise habe ich nicht, aber so eine wirkliche Perspektive beruflich, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen, ist nicht da. Und irgendwas fühlt sich gerade komisch an. Und vielleicht bist du heute und sagst, ich kann den Text leider nicht mehr ernst nehmen und für mich in mein Herz nehmen. Da hat sich so ein bisschen Sarkasmus oder Skepsis breit gemacht. Wäre ja schön, wenn Jesus mir mal so begegnen würde. Wie wird Jesus dir reagieren? Was würde dir sagen? Ich bin's. Fürchte dich nicht. Ich bin der, der Autorität und Macht hat. Auch wenn es gerade einen Sturm gibt. Und ich komme zu dir. Man kann sagen, dort, wo uns Gottes Gegenwart begegnet, ist nicht immer alles ruhig und beschaulich. Der See still liegt ruhig da. Gottes Gegenwart bleibt mitten in den Stürmen erfahrbar. Er ist der Sohn Gottes inmitten und trotz deiner Umstände und Herausforderungen. Und genau diese Erfahrung macht Petrus jetzt in besonderer Art und Weise. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Und es wird zu einem zweiten wichtigen Schlüssel, wenn du in herausfordernden Situationen steckst, seinem Ruf zu folgen. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Petrus steigt aus, er läuft los. Krass, krasse Situation, krasse Szene. In den Kommentatoren oder einige Theologen diskutieren, was war denn jetzt so das Motiv von Petrus? Warum ist er losgezogen? Die einen sagen, na klar, Petrus, Glaubensheld. Boah, der war mutig. Andere sagen, nee, das war so ein impulsiver Typ, der musste beweisen, dass er es drauf hat. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir niemanden heute zu so einer Handlung motivieren würden oder raten würden. Selbst wenn du, was weiß ich, für ein Sportabzeichen im Schwimmen hättest, die LRG da wäre, macht keinen Sinn. Warum gehst du da raus auf den See? Ja. Aber Petrus folgt dem Ruf mitten im Sturm. Er sagt Ja zu Jesus. Und was aber in der Folge passiert, das liebe ich so sehr, weil es etwas ziemlich Menschliches auch ausdrückt, das lesen wir auch nochmal. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er. Warum hast du gezweifelt? Wir merken, es gibt ein paar Reaktionen oder Folgen, wenn wir dem Ruf Jesu folgen. Wenn du Ja sagst zu Jesus, gibt es drei Dinge in diesem Text, die uns helfen, die wir uns bewusst machen möchten. Ich möchte gerne mit euch auch nochmal durchgehen und einfach schauen, was hier Petrus erlebt, warum er diesem Ruf folgt und was das für eine Folge hat. Der erste Punkt ist, wenn du Jesus folgst, seinem Ruf, dann bedeutet es immer Risiko und Beziehung. Petrus spricht hier in Vers 28 ja quasi wie ein Gebet. Ein Gebet, das etwas über unsere Identität auch sagt. Gott, wenn du es bist, dann kannst du es möglich machen, dass ich wie du auf dem Wasser laufe, wie du selbst. Wenn das, was ich hier gerade sehe, irgendwie in irgendeiner Art für mich zugänglich ist, dann will ich das haben. All in, nur das. Bei Petrus ist kein Kalkulieren, kein Abwarten, so okay, jetzt warten wir mal, die vierte Welle, die war ein bisschen flacher, dann kann ich gehen. Er legt sich auch keinen Plan zurecht. Er hört den Ruf, ist gehorsam und geht. Ich habe mich gefragt, wie oft bin ich gehorsam, wenn ich was höre, was Gott mir sagt durch sein Wort, oder wenn ich merke, da ist was, bin ich da auch gleich unterwegs oder warte ich erstmal ab? John Wimber hat mal gesagt, Glaube buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Da ist was dran, vor allem wenn man die Szene hier anguckt. Denn was äußerlich total verrückt aussieht, macht für Petrus allerdings total Sinn. Wenn Jesus mich ruft, dann will ich bei ihm sein. Ja? Man könnte auch sagen, dass Petrus sagt, hey, wenn Jesus da auf dem Wasser ist, dann ist der falsche Ort das Boot. Versteht ihr? Auch wenn die anderen dort bleiben. Ich meine, da haben sie ja sowieso gegen die Wellen zu kämpfen. Ja. Und Petrus, denke ich, sieht hier, sucht nicht den Ausweg, sondern er kennt seinen Jesus. Und er folgt seinem Ruf. Und damit geht er natürlich ein Risiko ein, aber er kommt in die Nähe Gottes. Er erlebt, wie Jesus sein Retter ist. Eine Erfahrung, die einmal mehr zeigt, wer Jesus ist, aber die für Petrus auch etwas macht, das Wachstum auslöst, da bin ich überzeugt. Und was sagt das für uns? Wenn du in herausfordernden Situationen steckst, aber auch generell die Nähe und die Beziehung zu Jesus, die bleibt zugänglich. Gottes Gegenwart, Gott entzieht sich nicht uns, wenn die Umstände blöd sind. Und natürlich heißt es auch bei Jesus zu sein, mal das Boot zu verlassen. Aber er kommt dir auch entgegen. Die Frage, ihr Lieben, wie reagierst du? Was ist deine Reaktion? Glaube bedeutet, den ersten Schritt zu gehen, obwohl man nicht die ganze Treppe sehen kann. Bringt es ziemlich auf den Punkt. Also dem Ruf zu folgen, hat ein Risiko, aber es führt uns in die Nähe und die Beziehung zu Jesus. Ein zweiter Aspekt, den wir hier sehen können, ist, dem Ruf zu folgen, bedeutet auch, es kommt meistens anders, als man denkt. Ja? Wir haben das alles schon erlebt, jetzt gerade zu Weihnachten, der Online-Kauf, der boomt. Ja, man hat das ein oder andere Teil gesehen, zwei Klicks, zack, zack, am nächsten Tag kommt das Päckchen nach Hause, du machst es auf und denkst, ach du Bagge, Fehlentscheidung. Zu was habe ich denn jetzt hier ja gesagt? Ja, anders als ich es irgendwie da online aussah, sah aber noch so ein Angebot, so günstig, sah so gut aus. Okay, kann man wieder zurückschicken, kein Problem. Ja. Anders ist es bei Entscheidungen, die ein bisschen weitreichender sind, wo Menschen involviert sind. Nicht so easy. Ich weiß nicht, Judith sitzt hier vorne, aber wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet. Ich weiß nicht, ob sie manchmal denkt, was für einen Typen habe ich da eigentlich geheiratet? Also passiert ja, könnt ihr sie selber fragen, genau. Passiert ja schon mal, ne? Anders als vor 11 Jahren, genau. Aber bei uns ist alles cool, ja? Also, wir haben keine Krise oder so. Gell, Judith? Genau. Genau. Aber ich weiß noch, vor der Geburt unseres ersten Kindes war natürlich mega Vorfreude, alles cool, aber ich hatte da so einen Moment, wo ich dachte, oh Kacke, weil es ist ja ein Kind im Haus. Was gebe ich dem Kind eigentlich weiter und wie erziehe ich das denn? Erziehungsratgeber. Da gibt es bestimmt gute Bücher und so weiter. Und das, dann merke ich so, oh, da habe ich gemerkt, boah, es wird doch vielleicht anders, als ich dachte. Und man legt sich dann irgendwie wieder für das Ungewisse einen Plan zurecht. Und Petrus, der läuft los. Und dann passiert es, was uns auch passiert ist, was wir kennen. Sein Blick fällt auf die Umstände, auf die Wellen. Ja? Er bekommt Angst und dann sinkt er. Da können wir auch nochmal erkennen, was für eine Kraft Furcht hat und Angst. Sie führt zum Sinken. Er verliert den Blick und dann kommt es, ich lieb's so, zu so einem ehrlichen Gebet. Er sagt, Herr, rette mich. Und Jesus ist da und greift ihn und rettet ihn und zieht ihn zu sich. So kraftvoll. Aber hat er sich so vorgestellt, dass es so wird? Manchmal ist Glaube und unser Vertrauen ja ein bisschen wie Emotion. Es ist so ein Kommen und Gehen irgendwie. Und es ist irgendwie komisch. Und wir kennen die Zweifel. Auch ich als Hauptamtlicher, Theologiestudent, ich kenne das. Wir haben Zweifel und Phasen. Aber heißt es, dass dann Gott nicht trotzdem wirksam werden kann in unserem Leben? Und hier wird etwas in dieser Szene mit Petrus einmal mehr deutlich, was das Ziel von Jesus ist mit seinen Jüngern und letztendlich mit uns. Ja. Er möchte, dass wir lernen, dass wir seine Gegenwart fokussieren, dass wir auf ihn schauen, dass wir ihn suchen und daraus furchtloser werden. Selbst wenn sich die Situation nicht immer so darstellt, bleibt das ein Schlüssel. Und die Jünger, das ist ja interessant, die hatten ja schon mal eine Sturmszene-Erfahrung. In Kapitel 8 lesen wir das. Am See Genezareth. Selbe Stelle, selbe Welle, könnte man sagen. Ja, auch ein Sturm, da war Jesus im Boot, hier war er nicht drin. Dort nennt er die Jünger ihr Kleingläubigen. Hier bezieht er sich auf Petrus. Aber wie enden die Geschichten oder was ist da, was Jesus noch im Dialog sagt? In Kapitel 8 fragt er die Jünger, warum habt ihr Angst? Und was sagt er hier? Er befiehlt, fürchte dich nicht. Das heißt, er nimmt uns da hinein in den Prozess des Lernens, ihn immer mehr zu erkennen. Und Jesus war natürlich bewusst, dass er seinen Jüngern nicht jetzt nur einmal sagt, fürchtet ihr euch nicht und dann habt ihr es gecheckt. Ha, passt schon. Das würde ich mir auch mal wünschen bei meinen Jungs. Ich erkläre ihnen einmal, wie sie ihr Zimmer aufräumen. So, das ist das System und dann läuft es. Das ist Jesus ja bewusst. Aber damit folgt er trotzdem, dass ihr sagt, hey, ich möchte, dass ihr euch am Meer festhaltet, dass ihr mich im Blick habt. Das fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern aus der Gegenwart Gottes, der dich ergreift und rettet. Ich will dein Leben in der Hand halten. Gott ist kein Gott der zweiten Chance, sondern immer der nächsten. Darin wächst Glauben und Zuversicht. Er rettet dich und er bleibt dir treu. Und das wird für Petrus eben entscheidend. Und es ist sicherlich ein Schlüsselmoment. Ich finde es wichtig, dass wir das nochmal sehen. Petrus folgt ja diesem Ruf und der dealt ja jetzt keine Verhandlung oder Versprechen aus. Er sagt, okay, Jesus, ich komme, aber du musst mir versprechen, dass es easy wird. Ja, so nach dem Motto, ich folge gerne deinen Ruf, aber nass werden möchte ich nicht. Petrus vertraut Jesus. Und alles, was er braucht, war dieser Ruf. Und er hatte ja Bestand in seinem Leben. Wenn wir sehen, wie Gott durch ihn wirksam wird, weiterhin. Und hier ist einmal mehr das Wesen des Glaubens deutlich. Wenn du aus dem Boot steigst und keine Angst hast und Schiss hast, dann ist es kein Glaubensschritt, weil du dann ja weißt, wie es ausgeht. Die Frage ist natürlich, willst du dich hingeben? Folgst du diesem Ruf, diesem Jesus? Und Leute, ich hatte ja gesagt, manchmal werden wir dann überrascht, wenn die Situationen anders da sind. Aber am Ende, ihr Lieben, wenn wir merken, wie Jesus kommt und Situationen und Umstände verändert, dann sind wir überrascht von ihm. Er überrascht uns. Gott kann mit deiner Hingabe mehr tun, als du selbst durch Kontrolle über dein Leben. Das steckt hier, an einem entscheidenden Punkt für Petrus. Es gibt noch einen dritten Aspekt. Dem Ruf Jesu zu folgen, heißt, sei bereit, dich verletzlich zu machen. Es klingt vielleicht ein bisschen schwer, aber ich habe mich gefragt, okay, Petrus steigt da mit Jesus zu den Jüngern ins Boot. Wie ging es ihm da eigentlich? Ah, habe ich jetzt versagt? Jesus hat mich Kleingläubiger genannt. Und die anderen waren fein raus. Ha, der hat nasse Socken gekriegt. Ne? Wie ging es ihm? Was ging da ab in ihm? Ich denke, Petrus wusste, welche Erfahrung er hatte. Jesus hat mich gerettet. Er hat sich mir zugewandt in Liebe und Annahme. Ich konnte und ich will weiterhin gehorsam sein in seinem Ruf. Und natürlich machte er sich durch diese Entscheidung verletzlich, weil er nicht so genau wusste, wie das ausgeht. Aber er machte einen entscheidenden Unterschied für seine Freunde. Und das ist es ja auch, was Mut und Glaube oft ausmacht. Es verändert unser Umfeld. Die Frage an dich heute und an uns, wann war es das letzte Mal, dass du etwas getan hast, was einzig allein Gott dir gesagt hat? Ist egal, ob die Jünger, was die für Kommentare haben oder was auch immer. Was hat Gott dir zuletzt gesagt? Und bist dem nachgegangen? Ich möchte dir und uns keinen Druck machen, aber ich glaube, dass einige heute hier sind, die stehen vor einer Entscheidung. Steige ich aus dem Boot oder nicht? Mike, du hast eine Entscheidung getroffen. Ziemlich krass. Das ist deine Story. Du hast deinen Ruf gehört. Vielleicht ist der eine oder andere hier und sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gehört habe, wohin er mich ruft. Eigentlich ist es gerade alles fein. Ich glaube, für einige von uns ist der See Genezareth dein Arbeitsplatz, deine Uni, deine Schule. Und aus dem Boot auszusteigen und sie verletzlich zu machen, heißt auch manchmal, dass du merkst, okay, jetzt hat mein Kollege mir mittlerweile oder meine Kollegin schon dreimal erzählt, dass sie Not hat und wie es ihr geht. Warum bete ich nicht für sie? Warum erzähle ich ihr nicht von dem Sohn Gottes, an den ich glaube? Aber wenn ich jetzt für den bete und Gott tut nichts, dann was denkt er denn über mich? Hey, das ist nicht unsere Verantwortung. Er ist der Herr über das Leben, über die Stürme. Er verändert die Situation. Wir dürfen auf ihn hinweisen. Und wir dürfen diesen Schritt auch gehen, mutig in unserem Alltag, um auf ihn hinzuweisen. Er möchte, er hat dich gerettet und er möchte durch dich wirksam werden. Jesus ist alle Macht gegeben, aber das sieht man hier auch deutlich, er wendet sich ja auch uns zu in Liebe und Annahme. Dieser Begriff Kleingläubiger, ich glaube nicht, dass Jesus das vorwurfsvoll so gemeint hat, so, oh, ich rufe jetzt Jesus, dann wird er nass und dann lese ich ihn so die Leviten. Ne? Hast du nicht hingekriegt, ne? Ich glaube, dass Jesus gesagt hat, hey, Petrus, du warst so kurz davor, warum hast du gezweifelt? Kleingläubig, klar, da schwingt auch was von Zweifel mit. Aber ich sagte es vorhin, Glaube heißt eben Schritte auf Jesus zu gehen und zu erleben, wie Gott auch in unseren Zweifeln wirksam wird. Und Petrus machte diese Erfahrung. Er machte sich verletzlich, aber er erlebte, wie Jesus ihn rettet. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Gott erleben, nicht nur wenn, ich sag mal, das Wunder in unserem Leben passiert und der See still liegt. Er ist Gott genauso mitten und in den Stürmen des Lebens. Und ein Schlüssel ist, dass wir ihn erkennen als derjenige, der dein Leben generell in der Hand hat. Und der, wie wir auch am Ende dieser Geschichte lesen, den Sturm stillen kann. Der Sohn Gottes, einzigartig. Aber er ist auch derjenige, der uns immer ruft. Ob du gerade eine Herausforderung bist oder einfach gerade merkst, alles super, voll cool, Halleluja. Er ruft dich und das bedeutet schon, dass es ein Risiko in sich trägt, aber es bedeutet auch die Beziehung und Nähe zu ihm. Er liebt es, uns nahe zu sein. Die Frage ist, ist dein Fokus er und die Gegenwart? Und bist du auch bereit, wenn sich die Dinge anders darstellen, als sie sein sollen, an ihm festzuhalten? Ich bin's, furchtlos durch die Stürme des Lebens. Gott möchte uns einladen, dass ihr das festmacht. Und vielleicht bist du heute hier und musst generell, sagst du, ey, ich habe mein Leben noch gar nicht Jesus anvertraut. Ich will wirklich dieses Boot verlassen und bei ihm sein. An dem Punkt bist du auch eingeladen. Er möchte uns zu Anbetern machen im Sturm. Auch das steckt hier in dieser Geschichte und wir kommen da auch noch gleich heute noch dazu. Und ich denke, Gott lädt dich ein, ihm heute neu zu vertrauen. Dem Ruf, den er dir gibt, zu vertrauen. Es ist deine Story mit ihm, er ruft dich. Er ist gut, auch wenn das Leben nicht immer gut ist. Er ist treu, auch wenn Menschen dich enttäuschen. Und natürlich, klar, ich hatte gesagt, Petrus machte sich verletzlich, wir machen uns auch verletzlich, aber ihr Lieben, Jesus selbst hat sich verletzlich gemacht bis in den Tod. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat dadurch Zugang geschaffen, überhaupt in diese Gegenwart Gottes zu treten. Aber er ist der Retter. Und da zeigt er am Kreuz, zeigt er nicht nur, dass er der Herr des Lebens ist, sondern dass der Herr auch über dem Tod ist, weil er auferstanden ist. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Perspektive. Und da lohnt es sich, diesem Ruf zu folgen, ihr Lieben. Es ist ein Abenteuer, zugegeben, aber es ist voll gut. Es ist mega gut. Zum Schluss noch ein paar Ermutigungen. Ich habe gemerkt, wenn man so in Krisen, Herausforderungen steckt, dann vergisst man manchmal die Siege und Erfolge, die man hatte im Glauben. So. Und es ist voll wichtig, dass wir uns auch daran erinnern. Ja, und die immer wieder auch hochhalten. Und meistens vor jedem Glaubensschritt und vor jedem Durchbruch gab es Krisen. Das ist so. Nicht immer. Und auch Menschen, die du bewunderst, kennen Krisen und Herausforderungen. Wir tun vielleicht manchmal nur so. Alles super. Und dass du heute vielleicht kämpfst mit einer Frage, wo du dir einen Durchbruch erwünscht oder einfach in der Krise bist, das heißt nicht unbedingt, dass du was falsch machst. Das heißt auch nicht unbedingt, dass du alles richtig machst. Ja. Dass du durch Kämpfe gehst, bedeutet nicht, dass Gott kein Interesse an dir hat und nicht gut ist. Er ist gut. Und manchmal trainiert er uns, wie es in Hebräer 12, Vers 11 steht, um uns zu einem Wachstum zu bringen, in eine neue Berufung hineinzuführen. Lasst uns wirklich diese Gegenwart Gottes suchen. Das wollen wir jetzt machen. Die Band kann schon mal vorkommen. Und wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung. Und das ist so endet auch unsere Geschichte. Die Jünger beten ihn an. Und vielleicht ist dir gerade gar nicht zumute dazu. Das ist okay. Aber wenn du Gottes Lob über deine Umstände stellst, dann ist das schon ein Sieg. Und wir wollen das jetzt einfach machen. Die Band leitet uns da hinein. Ich ermutige dich. Selbst wenn du jetzt nicht in der Krise bist, aber du weißt von einem Freund oder einer Freundin, diese Anbetungszeit sozusagen zu nutzen, um das auszusprechen, den Sieg Jesu über diese Situation. Aber auch über deinem Leben. Dankbar zu sein, dass er dein Retter ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Leiter dieser Gemeinde. Deswegen machen wir das Ganze hier. Nutz diese Zeit. Ich lade dich ein. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich möchte eine Entscheidung treffen, aus diesem Boot zu steigen und meinen ersten Schritt überhaupt auf Jesus zuzumachen und es festzumachen, dann bist du auch eingeladen. Vor allem nach dem Gottesdienst gibt es Beter hier an der Seite, dort die Entscheidung festzumachen. Das hilft uns. Okay. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und dass du der bist, der uns ruft. Ich danke dir, dass du jetzt genau weißt, wo jeder Einzelne von uns gerade steht. Und dort, Geist Gottes, wo du jetzt etwas anrührst, wo wir merken, oder bin ich gefragt, dann bete ich einfach, dass du uns entgegenkommst. Und dass jeder Einzelne den Ruf hört und das vernimmt, was du zu ihm zu sagen hast. Danke, dass du treu bist und dass du der Herr über und durch alle Umstände bist. Und ich danke dir, dass du uns zu dir gezogen hast aus lauter Gnade und uns liebst. Ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du tust und wirkst und uns dann hineinnimmst in deinen Ruf und in deine Nachfolge. Amen.